Als kleines Kind war ich ein Albtraum für meine Eltern. Ich habe sicherlich auch meine guten und sympathischen Seiten wie jedes Kind gehabt, aber ich war eins dieser Kinder, was sehr, sehr oft nach Hause kam mit einer blutigen Nase, mit einem blutigen Kopf. Wenn es etwas zum Klettern gab, ich bin hochgeklettert. Risiko war etwas, was ich geliebt habe. Es gab viele Momente in meinem Leben, wo meine Eltern wahrscheinlich 100 Tode gestorben sind, weil ich einfach Dinge getan habe, die einfach gefährlich gewesen sind. Der Höhepunkt meiner Karriere als Kind mit gefährlichen Sachen war, dass ich über einen Zebrastreifen gelaufen bin und dann von einem Auto überfahren wurde und Gott sei Dank am Leben geblieben bin, obwohl es nicht viele Chancen gegeben hat. Das ist jetzt viele, viele Jahre her, aber das sind die Geschichten, die man sich bei uns zu Hause erzählt, wenn man von meiner Kindheit erzählt. Das Leben ist eine Abfolge von verschiedenen Dingen und viele davon sind schmerzhaft und schwierig und nicht oft kriegen wir Dinge auf die Reihe und wir ertragen es manchmal schier gar nicht, was das Leben uns manchmal vorbereitet, aber trotzdem ist es so, dass wir Dinge überwinden und trotzdem weitermachen und trotzdem versuchen, in diesem Leben so fröhlich wie möglich zu bleiben. Es gibt so ein Wort, das kannte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht, das heißt Resilienz. Viele sprechen davon. Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Schäden irgendwie zu überwinden, die Fähigkeit, wieder zurückzukommen, etwas auszuhalten, endlich wieder dorthin zu kommen, wo man vorher gewesen ist. Und wir schaffen das. Wir schaffen das, aus Katastrophen rauszukommen, ohne bitter zu werden, ohne irgendwie verunsichert zu sein. Wir schaffen es sogar manchmal gestärkt, aus schwierigen Situationen hervorzukommen. Als Kind, das war meine erste Lektion, die ich gelernt habe, dass das Leben nicht immer einfach ist. Unsere Haustiere sterben, wir tun uns weh, wir bluten, wir Blödsinn machen, dann gibt es Konsequenzen dafür. Um sich herum sieht man, dass Dinge schief laufen, dass sie wehtun und dass es manchmal unheimlich schwierig ist, darüber hinwegzukommen. Sie zu Hause haben sehr wahrscheinlich eine Liste von Dingen, die negativ in Ihrem Leben gewesen sind. Vielleicht haben Sie schon jemanden beerdigt, der viel zu früh gegangen ist. Vielleicht haben Sie eine Trennung, eine Scheidung hinter sich, die schmerzhaft gewesen ist. Ich weiß nicht, welche Krankheiten oder Diagnosen Sie schon hatten. Und hier im Studio gibt es sicherlich Leute, die große Schwierigkeiten schon überwunden haben in ihrem Leben. Und trotzdem bei all dieser Best-of-Liste der schwierigen Situationen in unserem Leben, trotzdem ist es so, dass wir nach diesen Niederlagen lachen, aufstehen, versuchen, das Leben zu meistern und weitermachen, nicht als wäre nichts passiert, aber weitermachen. Wir wissen, dass es schwierig ist im Leben und trotzdem machen wir weiter, weil wir stärker sind, weil wir viel stärker sind, als wir glauben. Wir können unheimlich viele Dinge aushalten und manchmal fasst man sich an den Kopf und fragt sich, wie konnte diese Person so etwas oder so etwas aushalten? Wir sind eine spezielle Spezies. Wir machen ganz schlimme Dinge auf dieser Welt und reparieren sie dann wieder. Wir vergiften die Meere und versuchen sie wieder sauber zu machen. Wir verletzen uns gegenseitig und versuchen dann wieder die Straßen aufzubauen, die wir vorher kaputt gemacht haben. Wir sind fähig, uns unheimlich schlimme Dinge anzutun im Leben. Das ist die Realität, in der wir leben. Und trotzdem verzweifeln wir nicht. Wir springen nicht alle von der Brücke und sagen, das war's jetzt auf diesem Planeten. Trotzdem gibt es Dinge, die wir lieben und weitermachen. Trotz der negativen Dinge in unserem Leben. Nicht nur, dass wir Dinge aushalten können, sondern wir werden stärker. Wir werden erfahrener. Wir können zurückblicken auf Dinge, die wir erlebt haben und machen die Fehler vielleicht nächstes Mal nicht so. Und wenn, dann haben wir es besser unter Kontrolle. Jesaja ist ein alter Prophet aus dem Alten Testament, der spricht von Jesus Christus, der ein paar hundert Jahre später kommen wird. Und er sagt davon, dass er ein Mann der Schmerzen und Mann der Krankheiten war. Jesus hatte viele Facetten, aber eine Facette war, dass er ein Mann der Schmerzen und ein Mann der Krankheiten war. Und dieser Jesus sagt etwas von sich selbst, was sehr charakterisierend ist für ihn, für seinen Dienst und vielleicht auch für das Vorbild, was wir haben können in unserem Leben. Ich lese diesen Text in Markus 8, Kapitel 8 vor. Und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn, also Jesus, muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen und Petrus, sein Jünger, nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Was wir vom Leben von Jesus Christus erfahren und seinen Nachfolgern, es macht keinen Sinn, die Realitäten des Lebens zu verdrängen. Das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist nicht immer Wonderland, das Leben ist nicht einfach nur Spaß und Freude. Es macht keinen Sinn, die Realitäten des Lebens zu verdrängen. Wir lernen von Jesus, dass er in den schweren Momenten sich denen stellt und dass er an denen auch wächst. Als der Moment kommt, wo er das ultimative Opfer bringen muss, wo er sterben muss für diese Menschheit, dann hat er schon eine Serie von Dingen durchlebt, die ihn wahrscheinlich stark gemacht haben für diese letzte Prüfung in seinem Leben. Die Ablehnung und der Kampf und all diese Dinge, Entbehrungen, haben ihn stark gemacht für den letzten Moment, wo es darauf ankam, eine große Entscheidung für sich selbst, aber auch für die ganze Menschheit zu treffen. Petrus, er sagt, nein, Jesus, du willst das nicht. Du willst nicht leiden, du willst nicht sterben, du willst auch nicht aufstehen. Du willst das nicht. Eigentlich will Petrus das selber nicht. Aber Jesus spricht ein deutliches Wort zu ihm. Er sagt, lieber Petrus, es geht im Leben nicht immer nur darum, was du willst oder was du fühlst, sondern es geht manchmal auch darum, was richtig ist und was gemacht werden muss. Die Probleme werden kommen. Und ich erzähle niemandem etwas Neues, dass es im Leben Probleme gibt. Sie sind da, aber wissen Sie was? Sie sind stärker als diese Probleme. Sie können Dinge aushalten, von denen man nicht dachte, dass man sie aushalten kann. Sie sind stärker als der größte Albtraum, den man vielleicht erleben kann. Das sind die Erfahrungen von vielen Menschen, die genau das erlebt haben. Je schlimmer die Lebensumstände sind, desto stärker wird der Mensch. Desto mehr wird er sich dessen bewusst, was er eigentlich imstande ist, auszuhalten. Manchmal rede ich mit meinen Kollegen darüber oder Freunden und die sagen sich, meine Güte, kann das Leben tatsächlich so leidvoll nur sein? Können wir uns am Ende nur noch auf den Himmel freuen, auf etwas, was eines Tages kommen wird? Ist das Leben nur Probleme, Probleme, Probleme? Nein, das heißt es nicht. Es heißt aber, dass der Mensch aufhören muss, sich den Problemen zu ergeben. Manche Menschen haben das Gefühl, so ein Spielball voll Ungerechtigkeiten zu sein. Die ganze Welt ist gegen mich und es trifft immer mich in meinem Leben und ich bin sowieso so schwach und dann kommt noch dazu. Manchmal scheint es, als würden Menschen Probleme oder Schwierigkeiten oder Krankheiten förmlich anziehen und sie bleiben dann in diesem Mindset, dass sie diejenigen sind, die für immer in der Schwäche bleiben werden, dass sich nie etwas ändern wird, dass man nie herauskommen wird aus diesem Problem. Schwach zu sein, das ist jeder von uns. Jeder von uns ist mal schwach. Aber ich finde, es ist nicht okay, schwach zu sein. Ich finde, wir sollten alle stark sein. Wir sollten starke Persönlichkeiten sein, durch dieses Leben laufen und der Schwäche keinen Raum geben in ihrem Leben. Weil es einfach zu viel Starkes gibt, so viel Potenzial in uns gibt, was wir entfalten könnten, wenn wir uns nicht damit arrangieren würden, dass wir schwach sind, unzulänglich sind, dass wir Probleme haben, dass das und das einfach nicht stimmt in unserem Leben. Wir definieren uns zu sehr, zu oft über die Schwäche, über das Unrecht, über das Problem, über all diese Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Und manchmal ergeben wir uns zu sagen, wir sind einfach nur ein Spielball von den Umständen in unserem Leben. Jesus ist da ein Riesenvorbild für mich. Er ist ein Riesenvorbild für mich deswegen, weil es einige Szenen in seinem Leben gibt, die wirklich schwierig sind, wo es große Probleme gibt, wo er an seine Grenzen kommt. Manchmal bittet er sogar seine Freunde, weil er nicht weiterkommt, und sagt, bitte betet für mich, weil ich es selber nicht packe. Aber sein Leben bestand nie darin, sich zurückzuziehen, weil es Widerstände gegeben hat. Er ist nie weggegangen, hat gesagt, ich packe das einfach nicht, sondern er hat sich den Problemen gestellt und hat sie überwunden. Wir sind stärker, als wir glauben. Wir sind stärker, als wir glauben. Und vor allem, wenn man Jesus Christus nachfolgt und wenn wir etwas von ihm lernen können, ist, dass das Leben nicht immer ein Schokoladenhaus ist, aber es ist etwas, was wir überwinden können an vielen Stellen. Jesus sagt, wenn ich den Tod besiegen kann, dann kannst du so einiges in deinem Leben vollbringen. Wir sind oftmals wie Petrus. Ich rede von mir selber, der immer sagt, nein, das geht nicht, das ist unmöglich und ich bin nicht gut genug in der oder der Stelle. Und Jesus antwortet ihm knallhart und sagt, geh hinter mich, Satan, denn das, was du tust, das ist menschlich und nicht göttlich. Und das ist genau die Zusammenfassung dessen, wie unsere Welt und unsere Gesellschaft funktioniert. Es gibt eine göttliche Perspektive und es gibt eine menschliche Perspektive. Die menschliche Perspektive sagt immer, es geht nicht, es geht nicht. Zu schwach, zu schwach. Die göttliche Perspektive sagt, da gibt es Potenzial, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Kraft in dir. Du bist dir gar nicht dessen bewusst, wie viel Kraft es in dir gibt. Wie werde ich aber so ein Mensch? Wie werde ich so ein Mensch, der stark ist? Wie weiß ich, wo ich stehe in meinem Leben? Wie kann ich das entwickeln, damit ich so einer bin, wie Jesus Christus es gewesen ist? Und da gibt es einen Begriff, den will ich jetzt hier mal reinwerfen. Das ist der Begriff Bestimmung. Was ist meine Bestimmung als Mensch? Ich finde, jedes Leben hat eine Bedeutung. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um dann 70 Jahre später zu sterben. Wir alle haben Einfluss auf Menschen um uns herum und wir haben eine Bedeutung. Wir haben einen Sinn hier in dieser Welt. Und wir müssen eine Bestimmung finden. Und was eine Bestimmung ist, das werde ich Ihnen gleich sagen. Ich weiß nicht, ob Sie Ray Charles jemals gehört haben, diesen blinden Pianisten und Musiker, der einfach einer der Größten gewesen ist, als er noch gelebt hat. Und Ray Charles, wenn man sich sein Leben anschaut, dann war das ein Leben voller Schwierigkeiten. So möchte ich nicht aufwachsen. Der hat dann einen Bruder gehabt, der mit 6 Jahren gestorben ist, der ertrunken ist und der hat das mit ansehen müssen. Und mit 7 Jahren verliert Ray Charles sein Augenlicht. Er muss sich in den 1930ern in Amerika, wo es die Rassentrennung gegeben hat, durchkämpfen als blinder, schwarzer Junge. Und es ist alles vorprogrammiert, dass er ein Opfer der Gesellschaft sein wird. Seine Mutter nimmt ihn zur Seite und sagt, Ray, du bist blind, aber du wirst nicht der blinde Ray sein. Du wirst nicht derjenige sein, der sich definiert durch seine Blindheit, sondern du wirst alles Mögliche tun, damit du etwas aus deinem Leben machst. Seine Mutter stirbt, als er 14 Jahre alt ist. Und er spricht später davon, dass ihm das immer in dem Ohr geblieben ist, dass seine Mutter nicht erlaubt hat, dass Ray Charles sich definiert durch seine Blindheit, sondern dass er etwas aus seinem Leben macht. Und er wird einer der größten Musiker, die diese Welt jemals gesehen hat. Er hätte sich zurücklehnen können, er hätte sagen können, ich habe alles verloren, es ist alles ungerecht in meinem Leben, aber die Menschen um ihn herum haben nicht zugelassen, dass die Schwäche sein Leben definiert, sondern dass er das entdeckt, was seine Bestimmung ist. Seine Stärke, das, was er besonders gut kann, das, womit er anderen Menschen eine Freude machen kann. Was ist das Ziel in unserem Leben? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Bestimmung ist so ein riesiges Wort, aber vielleicht ist Ziel ein bisschen einfacher. Was ist denn das Ziel Ihres Lebens? Was ist Ihre Bestimmung? Gibt es etwas, wofür Sie brennen, wofür Sie leben, wo Sie sagen, das ist etwas, was mich definiert, das ist etwas, was ich brauche in meinem Leben und das ist etwas, was die Menschen in mir sehen? Die meisten Menschen auf dem Planeten begnügen sich mit 2 Dingen, Sicherheit und Freude. Sicherheit und Freude. Wenn ich sicher bin, also wenn ich mein Haus habe oder meine Wohnung und genug Geld auf dem Konto, dann fühle ich mich irgendwie sicher. Dann kann ich ein bisschen besser schlafen. Und wenn ich Freunde habe und Glück in meinem Leben habe, dann ist mein Leben perfekt. Und dann so die Kirsche auf der Torte ist dann ein bisschen Kultur, ein bisschen Sport, ein bisschen Urlaub und was weiß ich. Und dann haben wir das Gefühl, ein schönes, sicheres, rundes, warmes Leben zu haben. Ich habe ausgesorgt, es ist alles gut. Interessant ist, dass Jesus Christus weder Sicherheit noch Freude als die entscheidenden Motivatoren in seinem Leben sieht. Natürlich will Jesus Sicherheit und natürlich will Jesus Freude, aber das ist nicht das Ziel und das ist nicht die Bestimmung seines Lebens. Er sagt in Markus 8, 34 folgendes. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Er greift hiermit die 2 größten Dinge an, die die Menschen letztendlich haben wollen im Leben. Er greift die Sicherheit an und er greift auch die Freude an, die man manchmal als sein höchstes Ziel ausrufen kann. Er macht es nicht, weil er ein schlecht gelaunter Typ ist. Er macht es auch nicht, weil er immer der miese Peter ist, der Menschen die Freude kaputt machen will. Er macht es einfach deswegen und er macht die Menschen aufmerksam, weil er schlau ist. Weil er schlau ist und weil er weiß, das Problem mit Sicherheit und das Problem mit Glück ist, dass wenn die Stürme kommen, und wenn die große Katastrophe und die Krise im Leben ankommt, Wenn das alles verloren geht, dann verliert der Mensch alles. Warum nehmen sich Menschen das Leben, weil sie bankrott gegangen sind? Warum tun Menschen schlimme Dinge in ihrem Leben, weil sie etwas verloren haben? Warum tun wir Dinge, die wir nicht kontrollieren können, weil wir in den Grundfesten erschüttert wurden? Das ist zutiefst menschlich und verständlich, aber es ist etwas, was auf einer anderen Basis gebaut ist. Deswegen sagt Jesus an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel, zum Beispiel, man soll Schätze nicht auf dieser Erde sammeln, denn diese Schätze werden gefressen werden von Motten und so weiter. Man soll sich Schätze im Himmel bauen, etwas, was über diesen menschlichen Dingen hier angeboten wird. Weil die unvergänglich sind, weil sie in unserer Seele etwas hervorrufen, was uns stärker, unabhängiger macht. Unabhängiger von Dingen, von Besitz, von irgendwelchen Statussymbolen oder anderen Dingen, von denen wir denken, dass sie uns Sicherheit und Stärke geben. Menschen haben es schwierig im Leben. Und wir kennen das alle. Wenn der Mensch aber eine Bedeutung in seinem Leben gefunden hat, wenn er weiß, wozu er da ist, wenn er weiß, was seine Bestimmung im Leben ist, sein Schicksal von mir aus oder welches Wort wir auch immer wählen dafür, dann werden die äußeren Umstände zweitrangig. Wir machen uns nicht abhängig von ihnen. Es ist nicht etwas, womit unser Leben steht oder fällt. Und Jesus sagt, wer sein Leben verliert und meinetwillen, bedeutet, wenn der Mensch bereit ist, die Kontrolle abzugeben von diesen Dingen, mit denen er sich umgibt, dann eröffnen sich auf einmal ganz, ganz neue Dimensionen in seinem Leben. Es gibt eine zweite Frau. Ray Charles war der erste Mann. Meine Tante ist die zweite Frau. Meine Tante, die heute nicht mehr lebt, war eine außergewöhnliche Frau. Sie hat als kleines Kind den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und dann ist sie wie viele, es war nicht in Deutschland, sondern in Jugoslawien damals, und wie viele Menschen von damals musste man sich rauskämpfen. Diese Generation stirbt heute aus und man sollte ihnen zuhören, denn sie haben Geschichten zu erzählen, die unglaublich sind. Unglaublich in Bezug auf das, was man alles aushalten kann in solchen Krisensituationen. Meine Tante wuchs dann auf, hat einen Beruf ausgeübt, hat dann geheiratet. Die Ehe war jetzt nicht so die größte Liebesgeschichte, die es auf diesem Planeten gegeben hat. Und dann kam ein zweiter Krieg in unserem Heimatland wieder. Vor 30 Jahren gab es einen Bürgerkrieg, der ganz schlimm gewesen ist. Und was sie dort erlebt hat, waren Dinge, die könnte man den ganzen Abend lang hier erzählen. Dinge, wo sie Menschen aus Foltercamps gesehen hat und rausgeholt hat und sie über die Grenzen gebracht hat, einige aus unserer Familie selbst. Eine Frau, die selbst nachts abgeholt wurde, in den Wald gefahren wurde, um erschossen zu werden und dann in der letzten Sekunde gerettet wurde, weil sie jemanden dort erkannt hat, dem sie mal einen guten Dienst erwiesen hat. Eine Frau, die dann alles verloren hat, all ihr Geld, all ihren Besitz und dann in ein fremdes Land nach Deutschland gekommen ist. Kein Wort Deutsch. All ihre Qualifikationen in dem Beruf war weggeschmissen. Und so hat sie angefangen zu arbeiten, um einfach zu überleben. Eine Frau, die alles verloren hat, Dinge erlebt hat, die unglaublich sind. Etwas, was sich keiner vorstellen kann. Stellen Sie sich vor, hier ist Krieg und Sie müssen alle Sachen packen. Und Ihr Konto hilft nicht mehr und Ihr Haus hilft nicht mehr und das Auto auch nicht. Und Sie müssen in ein fremdes Land gehen, wo Sie keine Sprache sprechen, nichts wissen. Und auf einmal sind Sie da in einem Flüchtlingsheim, sitzen dort in einem fremden Land und versuchen irgendwie klarzukommen, dass Sie gerade alles verloren haben. Alles, was Sie sich über 50, 60, 70 Jahre lang aufgebaut haben. Und ich erinnere mich an diese Frau mit ihren weißen Haaren, wie wir dort zusammensitzen, alle bei einem großen Familienfest und Leute unterhalten sich und lachen und manche jammern über das Wetter, über die Krise, die es gerade gibt und so weiter, was halt so bei Familienfesten passiert. Und ich beobachte diese Frau, wie sie lacht, wie sie entspannt ist, wie sie sich erfreuen kann. Und ich stelle mir die Frage, wie kann sie so ungebrochen sein? Wie kann sie dort mitten unter uns sitzen und so sein, als wäre nie etwas passiert? Als hätte sie ein beschütztes Leben gehabt, als wäre alles rund gelaufen und nicht solch eine Reihe an Katastrophen, die sie erlebt hat in ihrem Leben. Wie kann es sein, dass man so ein Mensch bleibt, so ein positiver, lachender Mensch bleibt, mit all seinen Fehlern, aber trotzdem ein positiver Mensch bleibt, nachdem man alles das erlebt hat? Sie hat dem Krieg einfach nicht erlaubt, dass er sie kontrolliert. Ich habe später irgendwann mal verstanden, dass sie einfach nicht zugelassen hat, dass die Dinge, die Geister aus der Vergangenheit sozusagen, diejenigen sind, die dafür sorgen, dass ich das bin, was ich heute bin. Sie hat es auch nicht erlaubt, dass ihr materieller Untergang dafür sorgt, dass das jetzt der neue Mensch ist. Sie hat sich nicht definiert durch das Negative, durch die Schwäche, durch die Katastrophe in ihrem Leben. Sie hat etwas anderes als ihre Bestimmung gehabt. Sie konnte das, weil sie die Bedeutung ihres Lebens nicht abhängig gemacht hat von den Dingen, die sie hat, von dem Status, von dem Geld, von dem Beruf oder all diesen Dingen, die uns manchmal so wichtig sind. Ihre Familie war wichtig, Gott war ihr wichtig, etwas anderes war ihr wichtig, anstatt das, was sie in die Katastrophe hätte stürzen können. Denn wer sein Leben behalten wird, sagt Jesus, der wird es verlieren. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Meine Tante war in vieler Hinsicht ähnlich wie Jesus. Sie war natürlich nicht wie Jesus. Sie hatte ganz, ganz große andere Dinge, Schwierigkeiten, wie wir alle in unserem Leben. Aber bei all den Schwächen war sie jemand, der sich nicht abhängig gemacht hat von den irdischen Dingen, wie es die Bibel manchmal sagt. Jesus will auch nicht sterben. Jesus ist nicht hier und freut sich daran, dass er leidet, dass er geschlagen wird oder dass er irgendwie verraten wird. Das ist ja nicht das Ziel seines Lebens gewesen, so viel wie möglich zu leiden. Es kommen Momente, wo er einfach Angst bekommt, wo er verzweifelt. Paulin hat in der Anmoderation gesagt, dass gerade Gethsemane der größte Stärkebeweis von ihm gewesen ist. Nicht jemand, der mit dem Schwert dort rumgeht und versucht, jetzt den starken Mann zu markieren, sondern jemand, der auch Ängste hat und diese auch zulassen kann und auch sichtbar werden lassen kann. Jesus hätte es auch anders haben können. Jesus hätte mit seiner Intelligenz, mit seinem Charisma, der hätte ein ganz anderes Leben führen können. Können Sie sich vorstellen, was Jesus für ein Geschäftsmann hätte werden können mit all seinem Talent, das er hatte? Was der für eine Position in der Gesellschaft haben könnte, in der Politik oder wo auch immer? Er wäre ein ganz besonders außergewöhnlicher Mensch gewesen in den Augen der Menschen in der damaligen Zeit, aber er hat sich einfach dagegen entschieden, weil er einfach wusste, dass seine Bestimmung eine ganz andere ist. Und diese liegt nicht darin, sein Haus zu haben oder seine Absicherung zu haben. Sie liegt darin, für den anderen Menschen da zu sein. Deswegen sagt er, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein und von anderen Dingen, sondern von dem Wort, was in der Bibel steht. Ich bitte Sie, sich eine Frage mal zu stellen. Sich die Frage zu stellen, welche Bedeutung hat Ihr Leben? Nicht, welchen Wert hat Ihr Leben? Ihr Wert des Lebens ist unbezahlbar. Das ist etwas, was man nicht mit Geld aufwiegen kann. Das Menschenleben ist unbezahlbar. Und deswegen musste Gott sterben, damit wir Menschen leben können. Gott hat den ultimativen Preis bezahlt. Aber das meine ich nicht. Ich meine nicht den Wert, sondern die Bedeutung. Welche Bedeutung hat Ihr Leben? Welche Bestimmung hat Ihr Leben auf dieser Welt? Was machen Sie mit Ihren 70, 80, wie viele Jahren auch immer hier in dieser Welt? Schwierig, diese Frage zu beantworten, oder? Wir wissen, was wir tun oder was wir wollen oder was wir nicht wollen, aber sich die Frage nach der eigenen Bestimmung, nach der eigenen Bedeutung zu stellen, die ist nicht immer einfach. Ich will Ihnen da versuchen, ein bisschen zu helfen, auch wenn ich nicht die absolute Antwort auf alles geben kann. Um seine Bestimmung zu finden, und das ist der letzte Punkt von dieser Predigt, glaube ich, kommen wir nicht drum herum, um Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt. Der Mensch kann die Bestimmung seines Lebens nie in sich selbst finden. Vielleicht einer von 100.000 oder sowas. Aber in der Regel können wir unsere Bestimmung nicht losgelöst von den Menschen um uns herum finden. Wir können sie nur finden, wenn wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Wenn der Mensch es schafft, seine Präferenzen, und die sind oftmals sehr, sehr egoistisch, und aufhört, an sich selbst zu denken, sondern anfängt, Verantwortung für die anderen zu übernehmen, dann fängt er auch an, seinen Platz in dieser Welt zu finden. Gottes Grundphilosophie war immer für den anderen, nie für mich selbst. Und das ist etwas, was wir übernehmen können auf unserer Suche nach Stärke. Erstmals Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, dann für unsere Familie, aber auch dann für die Gruppe oder für die Gesellschaft, in der wir leben, weil wir Dinge bewegen können mit den Talenten und mit den Stärken, die wir haben. Es fängt damit an, dass wir Verantwortung übernehmen in dem kleinsten Rahmen unseres Lebens und nicht sagen, ich kann das nicht, es geht nicht, es ist nicht möglich. In meinem Kirchendienst frage ich oft Leute, ob sie das oder das machen könnten. Und ich kann Ihnen sagen, die erste Reaktion von den meisten Leuten ist, ich kann nicht, ich traue es mir nicht zu, ich glaube nicht, dass ich talentiert bin dafür, es ist nicht meine Stärke. Und man braucht dann Überredungskunst und ein bisschen immer wieder nachfragen, bis die Menschen sich trauen, das zu tun, was sie eigentlich können. Dann vor allem für andere zu sein. Es sind nicht die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Jesus, weswegen wir ihn lieben. Es ist nicht die Tatsache, dass er übers Wasser läuft und sagt, oh, das möchte ich auch in meinem Leben haben. Es ist auch nicht seine Klugheit, es ist auch nicht seine Schönheit. Es ist nicht mal die Leidensbereitschaft von ihm, die uns irgendwie sagt, dass wir Jesus so super toll finden und dass wir ihn lieben. Es ist die Liebe für den Mitmenschen, die uns beeindruckt. Es ist die Liebe für den Mitmenschen, die uns beeindruckt, die so groß ist, dass er bereit ist, alles dafür zu geben, damit es dem anderen Menschen gut geht. Die dritte Person, die als Vorbild dient, ist ein Basketballer. Ich bin eher Fußballer, aber Basketball mag ich auch. Kobe Bryant. Für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, er ist einer der größten Basketballer, die die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Kobe Bryant ist im Januar dieses Jahres mit einem Hubschrauber abgestürzt und ist gestorben. Kobe Bryant war einer der größten Basketballer, die es gesehen hat. Und seine Mitspieler haben ihn gehasst und seine Gegner haben ihn noch mehr gehasst, weil er einfach ein Biest war. Was der gemacht hat, war unglaublich. Wenn Leute um 8 Uhr trainiert haben, hat er schon um 6 Uhr angefangen zu trainieren. Wenn Leute nach dem Spiel völlig fertig nach Hause gingen, ist er nochmal in die Turnhalle, hat nochmal trainiert. Der Mann hat alles dem Spiel untergeordnet und das hat man dann in seinen Titeln und seiner Stärke letztendlich gesehen. Wenn man ein kleines Kind gefragt hätte, wie willst du spielen, dann hätte man gesagt, Kobe Bryant, das ist mein Vorbild. Und dann stirbt er, ganz dramatisch, mit einigen anderen Leuten, mit seiner Tochter. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit ein paar Freunden gerade im Kino sitze und der Film ist gerade vorbei und die Handys gehen an und ein Raunen geht durch den ganzen Saal, weil alle diese Nachrichten und Kobe Bryant ist gestorben. Man will es kaum glauben. Vor 4 Jahren ist er in Rente gegangen. Vor 4 Jahren hat er aufgehört zu spielen, hat sich neu erfunden, hat auf einmal im künstlerischen Bereich einen Oscar gewonnen, hat auf einmal angefangen, Stiftungen zu gründen, hat selber Kinder trainiert, wurde auf einmal ein ganz anderer Mensch. Und dann kommen die Interviews. Und die Interviews und die Presse und die Mitspieler weinen auf einmal, die Trainer weinen, die Moderatoren weinen, sogar die Showmaster in irgendwelchen Sendungen weinen, wenn sie von ihm erzählen, was das für ein Mensch gewesen ist. Und sie erzählen von einem Mann, der sich verwandelt hat. Sie erzählen, wie er sich um Menschen gekümmert hat. Wie er für andere da war, obwohl er so eine Basketballgottheit gewesen ist und keiner gedacht hätte, dass es so einen Menschen in ihm gibt. Die Menschen vermissen nicht den Superstar. Sie vermissen nicht den Supersportler, der sich selbst verwirklicht hat. Sie vermissen den Vater, den Bruder, den Ehemann, den Philanthropen, den Menschen, der anderen hilft, der Verantwortung für andere Menschen übernommen hat. Wer viel Verantwortung übernimmt, macht es sich leichter, seine Bestimmung zu finden. Und wer seine Bestimmung findet, macht es sich leichter, stark zu sein. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach? Jesus nachzufolgen bedeutet, sich zurückzunehmen, sich selbst Verantwortung zu übernehmen, das Kreuz auf sich zu nehmen und einfach zu gehen nach vorne in der Verantwortung für andere. Menschen denken, Jesus nachfolgen bedeutet, sich selbst zu optimieren, der heiligste Mensch zu werden, der man sein kann, permanent an sich selbst rumzuschrauben und zu gucken, wo kann ich mich noch besser optimieren, wo kann ich besser werden, wo kann ich Gott noch ein bisschen besser gefallen. Aber es ist ein zutiefst egoistischer Gedanke, weil er mit anderen Menschen nichts zu tun hat. Stark zu sein bedeutet, Verantwortung für andere zu übernehmen. Sich zu verleugnen bedeutet nicht, sich selbst ein Denkmal zu bauen, sondern sich die Frage zu stellen, wie kann ich wie Jesus anderen Menschen dienen? Ich wünsche Ihnen etwas. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wie Ray Charles sich nicht definieren durch Ihre Blindheit, durch Ihre Krankheit, durch den Verlust, den Sie hatten oder irgendwelche Schwierigkeiten. Sie sind mehr als das. Sie sind mehr als die größte Katastrophe in Ihrem Leben. Und das darf man nicht vergessen. Ich wünsche Ihnen, Etwas von meiner Tante, dass sie fröhlich sind, obwohl das Leben manchmal so hart zuschlägt und man erstmal sich herauskrabbeln muss, weil es einfach nicht einfach ist. Trotzdem wünsche ich ihnen, dass sie es überwinden, dass sie stark sein können und dass sie fröhlich durch dieses Leben gehen in dieser Welt, in der wir uns bewegen. Und ich wünsche ihnen wie Kobe Bryant, dass man sich an sie erinnert eines Tages, nicht an das, was sie vollbracht haben, was sie gebaut haben oder wie toll sie gewesen sind, sondern daran, wie viel Verantwortung sie für andere Menschen übernommen haben. Ich wünsche Ihnen, Jesus Christus, seine Stärke in Ihrem Leben. Amen.